Guten Morgen, ASI-Gemeinde. Ich freue mich sehr, dass ich hier euch dienen darf mit dem Wort und gestattet mir, dass ich hier vorne noch ganz kurz einmal niederknie. Ihr dürft sitzen bleiben. Herr, bitte lege deine Worte in meinen Mund und habe Dank für das wunderbare Vorrecht, dass wir dein Wort, das ewige allmächtige Wort hören dürfen. Schenke uns deinen Heiligen Geist dafür. Amen. Weissage. Wer? Ich? Du? Wir? Wem wird das gesagt? Und was soll das bedeuten? Und wie wichtig ist das eigentlich? Ich denke mal, gut informierte Siebenten-Tags-Adventisten, wie wir es sind, denen fällt wahrscheinlich gleich eine bestimmte Bibelstelle ein, nicht wahr? Welche wäre das? Habt ihr einen Vorschlag? Daniel 10? Offenbarung 10, Vers 11. Sehr gut. Offenbarung 10, Vers 11, nicht wahr? Diese Vision, wo der Johannes den Engel herniederkommen sieht und diesen herrlichen Engel, der Christus verkörpert. Er stellt einen Fuß auf die Erde, einen Fuß auf das Meer. Er brüllt wie ein Löwe mit einer lauten Stimme und hat ein Büchlein in seiner Hand. Und Johannes bekommt die Aufforderung, iss dieses Büchlein. Und er geht hin und bittet um das Buch. Und er darf es essen und dann heißt es, es wird in deinem Mund süß sein wie Honig und tatsächlich, aber danach wurde es bitter in seinem Magen. Und wir wissen, wofür es steht. Die wunderbare Verkündigung der Millerbewegung, erste und zweite Engelsbotschaft, aber dann kam die bittere Erfahrung, die große Enttäuschung. Und als der Johannes das erlebt hat, da hört er eine Stimme und die sagt zu ihm, du musst wieder weissagen. Vor vielen Völkern und Nationen und Stämmen. Weissage. Also das betrifft uns. Aber was weissagt man denn so? Geht mit mir ins Alte Testament. Wir wollen uns auf eine kleine Entdeckungsreise machen. Hesekiel 37. Eine faszinierende, ja geradezu unglaubliche Vision, die hier der Prophet Gottes gezeigt bekommt. Hesekiel 37. Und wir müssen verstehen, in welcher Situation hier der Prophet und das Volk Israel sich befindet. Wenn wir nur ein bisschen zurückblättern, einige Kapitel vorher, erhält Hesekiel die Nachricht, Jerusalem ist gefallen. In Kapitel 33. Nein, Entschuldigung. Ja doch. Vers 21 und 22 heißt es, und es geschah im 12. Jahr unserer Wegführung, im 10. Monat, am 5. des Monats, da kam ein Entronnener aus Jerusalem zu mir und sprach, die Stadt ist geschlagen. Könnt ihr euch vorstellen, was da im Kopf und im Herzen eines Juden vorgegangen sein muss? Die Stadt ist geschlagen. Nicht nur das Land war inzwischen verloren. Die 10 Stämme im Norden, die waren ja schon lange erobert von den Assyrern. Aber im Süden war noch die Bastion gewesen, wo auch viele gute, fromme Könige gewesen waren. Gottesfürchtig. Aber auch das nahm immer mehr ab, es ging immer mehr bergab. Und dann kamen die Babylonier. Sie haben das Land eingenommen. Aber die Könige durften noch weiter regieren unter babylonischer Oberherrschaft. Doch dann kam die zweite Belagerung. Und nicht genug. Die Geschichte ging weiter in das Drama, in die Katastrophe hinein. Es kam zu einer dritten Belagerung und das sollte die letzte gewesen sein. Und als die vorbei war, da lag nicht nur das Land in Verwüstung, sondern die Stadt in Schutt und Asche, einschließlich des Tempels. Gott, wie kann das sein? Was ist hier passiert? Der Ort, wo du selbst wohnst, den du erwählt hast, damit mein Name dort wohnt, wie du es gesagt hast. Was ist los? Wir haben alles verloren. Wir sind am Ende. Das war die Situation. Und jetzt bekommt Ezekiel eine Vision. Kapitel 37. Die Hand des Herrn kam über mich. Und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten in der Talebene, und diese war voller Gebeine. Und er führte mich rings herum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche der Talebene. Und siehe, sie waren sehr verdorrt. Im Tal, in der Ebene, wurde gekämpft. Das war normalerweise der Ort, wo Schlachten geschlagen wurden. Und hier ist eine Schlacht geschlagen worden, eine große Schlacht. Und sie ist in einer absoluten Katastrophe geendet. Tausende, Zehntausende, ich weiß nicht, vielleicht Millionen Tote. Und jetzt liegen sie dort. Keiner begräbt sie. Schmachvoll. Es war eine Schande, kein Grab zu bekommen. Sie liegen dort, nicht nur ein paar Tage, nicht nur ein paar Wochen, Monate, nein, Jahre. Der Verwesungsprozess setzt ein. Jahr um Jahr, irgendwann ist von ihnen gar nichts mehr zu erkennen. Die Kleidung und so weiter, alles was wertvoll ist, ist schon längst geplündert worden. Es liegen nur noch die Körper da. Und irgendwann, nach vielen, vielen Jahren, unter Wind und Wetter und Sonne, sind nur noch tote Gebeine da. Sehr viele und sehr verdorrt. Gibt es ein packenderes, ein dramatischeres Bild für die völlige Verlorenheit und Hoffnungslosigkeit dieser Menschen? Tote Gebeine. Vers 3. Und er sprach zu mir: Menschensohn, werden diese Gebeine, und er ist ja einmal ringsherum geführt worden, er hat alles genau sich angeschaut, wie damals der Nehemia um die Stadt Jerusalem, einmal ringsherum, und hat den ganzen Zustand gesehen, werden diese Gebeine lebendig werden? Und ich sprach: Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir: Weissage. Weissage über diese Gebeine. Und spricht zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr: Herr, zu diesen Gebeinen, siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr lebendig werdet. Und ich werde Sehnen über euch legen und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen. Und ich werde Odem in euch legen, dass ihr lebendig werdet. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin. Diese Geschichte ist einfach nur unglaublich. Aber wir haben auch einen unglaublichen Gott. Und er ist so unglaublich, dass wir manchmal nicht an ihn glauben können. Was er tut, was er vermag. Wie er uns liebt. Wie gnädig er ist. Was er für Ziele hat mit dir und mit mir. Wo er hin möchte und hin kann. Und was hat er zur Verfügung? Tote Gebeine. Unglaublich. Aber es ist die Wahrheit. Vers 7. Und ich weissagte, wie mir geboten war. Da entstand ein Geräusch. Und als ich weissagte, und siehe ein Getöse. Dieses Wort für Getöse, das kann auch bedeuten ein Zittern, eine Erschütterung. Das englische Wort für Sichtung heißt Shaking, ein Schütteln. Hier wird alles zum Erzittern, zum Schütteln, zum Erschütterung gebracht, als dieses prophetische Wort auf die Totengebeine traf. Was geschieht? Und die Gebeine rückten zusammen. Wisst ihr, die waren nicht nur tot, die waren nicht nur völlig vertrocknet. Da waren nicht nur Jahre und Jahrzehnte vergangen, sondern die waren auch völlig auseinandergerissen. Habt ihr schon mal gesehen, so ein Bild von einem tierischen Massengrab, das durch die Sintflut entstanden ist? Da sind nur noch die Knochen übrig, versteinert. Aber man sieht in manchen dieser Bildern, mit was für einer Urgewalt diese Wassermassen und Erdmassen wahrscheinlich große Herden von Tieren bedeckt und ums Leben gebracht haben. Das ist nur noch ein völliges Durcheinander. Alles zusammengestaucht und in Verwirrung gebracht, da ist nicht mehr ein Knochen, wo er eigentlich sein sollte. Und so war es auch hier. Aber Hesekiel weissagt, und die Knochen rücken wieder zusammen. Alles kommt an den Platz, wo es eigentlich hingehört. Ordnung entsteht. Vers 8. Und ich sah, und siehe, es kamen Sehnen über sie. Und Fleisch wuchs. Der Hesekiel schaut zu und der kann seinen Augen nicht trauen, was da vor sich geht. Und Haut wuchs, zog sich darüber oben her. Aber es war kein Odem in ihnen. Nun, das ist eine interessante Wendung. Denn wir hatten hier gelesen, Gott sagt, siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr lebendig werdet. Und dann wird beschrieben, wie das geschieht. Erst mit den Sehnen und dem Fleisch und dem Haut und dann kommt der Odem. Und der Hesekiel weissagt, wie ihm befohlen worden ist, aber dann stoppt die Geschichte. Alles ist da, wo es eigentlich hingehört. Die Menschen sind wieder komplett, diese überwundenen Kämpfer. Aber der Odem fehlt. Und dann sagt die Stimme zu Hesekiel, er sprach zu mir, weissage dem Odem. Weissage, Menschensohn, und sprich zu dem Odem. Weissage. Du musst wieder weissagen. Das, was bisher passiert ist, war schon gut und war wichtig und war alles so, wie ich es gewollt habe und vorausgesagt habe. Denn Weissagung ist ja auch ein prophetisches Wort, nicht wahr? Aber es ist noch nicht genug. Du musst wieder weissagen. Ich habe noch mehr Ziele. Das Werk, das ich begonnen habe, das bringe ich auch immer zur Vollendung. Und hier ist es noch nicht so weit. Ellen White schreibt über die Miller-Bewegung, über unsere Pioniere. Und das waren Menschen, die haben einen ungeheuren Einsatz gezeigt, persönlich, wenn man diese Geschichten liest, vor und nach der großen Enttäuschung. Es ist für mich immer beispielhaft, ein großes Vorbild und ein bisschen beschämt fühle ich mich immer, wenn ich das lese. Sie haben wirklich das Letzte hergegeben. Sie haben in ihrem Leben bewiesen, dass sie geglaubt haben, was sie gepredigt haben, wie einst Noah. Aber wir lesen im großen Kampf, selbst diese Menschen waren noch nicht bereit für die Wiederkunft. Es sollte noch etwas für sie geschehen. Und das hängt mit dem großen Versöhnungstag zusammen, der dann begonnen hat mit der großen Enttäuschung. Das hängt damit zusammen, dass diesen Menschen bestimmte Erkenntnisse noch gefehlt haben. Das hängt damit zusammen, dass sie zwar die Gebote Gottes gehalten haben, auch von Herzen, aber eben nur 9 und nicht 10. Aber Gott ist ein Gott der Vollendung. Dieser große Kampf, der dauert nicht 6000 Jahre und hat im Himmel schon vorher begonnen, damit er dann verfrüht abgebrochen wird, bevor er sein eigentliches Ziel erreicht hat. Nämlich, was ist das Ziel? Die völlige Wiederherstellung der Ehre Gottes, die in den Schmutz gezogen worden ist durch Luzifer und durch eine gefallene Menschheit. Die völlige Wiederherstellung der ursprünglichen Harmonie. Das Paradies soll zurück. Der Mensch soll wiederhergestellt werden, so wie Gott ihn immer gemeint hat und so wie er ihn am Anfang geschaffen hat. Gott wird sich nicht mit weniger zufrieden geben. Und deswegen hört der Johannes und hört hier der Hesekiel, obwohl er schon geweissagt hat. Du musst noch einmal weissagen. Weissage, ich bin noch nicht fertig. Es steht noch etwas aus. Menschensohn, weissage und sprich zu dem Odem. Und dieses Wort Odem ist dasselbe Wort wie Geist. Ja, hier ist auch vom Heiligen Geist die Rede. So spricht der Herr, Jehova. Komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir geboten hatte, und der Odem kam in sie. Und sie wurden lebendig und standen auf ihren Füßen, ein überaus großes Heer. Nun, welche Bedeutung hat das für uns? Wir sind doch nicht etwa die Totengebeine, oder? Das ist doch schwer vorstellbar. Uns geht's doch eigentlich recht gut. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Ja, wir haben jetzt Einschränkungen in der Krise, aber wir wachsen als Gemeinde seit vielen Jahren und Jahrzehnten, sind jetzt über 20 Millionen, glaube ich schon, höre ich, 21 Millionen. Er sprach zu mir, Vers 11, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Unsere Existenz ist vernichtet. Und der Bibeltext sagt, wir sind dahin, es ist aus. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, Herr. Siehe, ich werde eure Gräber öffnen und euch aus euren Gräbern heraufkommen lassen, mein Volk, und werde euch in das Land Israel bringen. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse, mein Volk. Und ich werde meinen Geist in euch geben, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen, und ihr werdet wissen, dass ich, der Herr, geredet und es getan habe, spricht der Herr. Sagt mal, wer oder was hat eigentlich dafür gesorgt, dass diese toten Gebeine überhaupt erst entstanden sind? Waren das die Babylonier? Ja, in gewisser Weise ja. Ja, sie waren die Belagerer, sie waren die Besatzer und sie waren die Sieger. Und das waren die Unterlegenen. Sie wurden halt geopfert, dahingemetzelt. Das waren die Babylonier. Aber wisst ihr, wer das eigentlich war? Was hat sich in dem Moment erfüllt? Was ist Wahrheit geworden anhand dieser Totengebeine? Und das ist faszinierend eigentlich. Es war das prophetische Wort. Es war Weissagung. Diese Totengebeine, das war genau das Ergebnis dessen, was Gott prophetisch vorhergesagt hatte, was er geweissagt hatte. Gott hatte gesprochen, aber die Menschen hatten seinem Wort nicht wirklich Glauben geschenkt oder immer weniger oder immer seltener. Und Gott wusste, was am Ende passieren wird. Er hat es ihnen vorausgesagt in den Büchern Mose, in Segen und Fluch und so weiter, was passieren wird, wenn sie nicht treu bleiben, wenn sie sich den anderen Göttern zuwenden und sich vom Herrn abwenden. Er hat gesagt, ihr werdet genau dort enden. Ganz, ganz unten, da wo die Totengebeine sind. Das wird euer Schicksal sein. Er hatte geweissagt. Und diese Weissagung hatte sich zu 100% erfüllt. Erschütternd, oder? Aber gleichzeitig ermutigend. Da steckt eine unglaubliche Ermutigung drin. Denn wisst ihr was? Schmerzen gab es nicht nur damals, die gibt es auch heute noch. Aber wisst ihr was? Die Tatsache, dass sich das Wort Gottes aufs Haar, auf den Punkt erfüllt hatte, und der Beweis waren diese Totengebeine, das ganze Tal voll von ihnen, verdorrt. Das ist der Beweis dafür, dass sich auch seine andere Weissagung erfüllen wird. Nämlich, ich werde Leben in euch bringen, ich werde euch aus den Gräbern wieder herausbringen und euch in euer Land bringen. Aber Herr, wir sind doch tote Gebeine, was willst du mit uns noch anfangen? Wir sind fertig, aus und vorbei, wir sind dahin, unsere Hoffnung ist verloren, sagen sie hier. Ich bin Gott und nicht ein Mensch, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken als eure Gedanken und meine Wege als eure Wege und meine Kraft als euer Todsein. Es ist interessant in der Bibel, dieser Ausdruck, ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin. Ich habe mir mal angeschaut, wo steht er eigentlich überall? Der kommt ziemlich oft vor in der Bibel. Ihr werdet wissen, ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Oft wird es gesagt gegenüber Gottes Volk, manchmal auch gegenüber anderen Völkern. Ihr werdet wissen, ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Was bedeutet Herr? Der Gottesname. Der Name beschreibt sein Wesen. Gott sagt hier mit anderen Worten, wenn das geschehen ist, wenn ich das getan habe, dann werdet ihr wissen, wie ich bin. Ihr werdet meinen Charakter verstehen. Dann wird es euch wie Schuppen von den Augen fallen. Dann werdet ihr durch eigene Erfahrung, durch eigene Erkenntnis, durch eigenes Erleben verstehen, wie ich wirklich bin. Ihr hattet bisher ein falsches Bild von mir. Aber wenn das Wahrheit wird, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. So steht es auch hier in Hesekiel 37, was wir gelesen haben. Ich werde meinen Geist in euch geben, Vers 14, dass ihr lebt und ich werde euch in euer Land setzen und ihr werdet wissen, dass ich der Herr geredet und es getan habe. Vers 13, direkt davor, ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne. Und es gibt genau zwei Zusammenhänge grundsätzlich, in denen dieser Begriff steht in der Bibel. Einmal Gericht und einmal Begnadigung. Gott übt Gericht an Völkern, an seinem eigenen Volk. Und Menschen erfahren, dass er der Herr ist. Sie lernen eine Seite Gottes kennen, nämlich seine Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und Gott erbarmt sich wieder und begnadigt und gibt den Toten Leben und den Heimatlosen und Verlorenen ein Land zurück. Und dann erkennen sie, dass er der Herr ist. Sie erfahren, sie erkennen seine Güte und sein Erbarmen für den Sünder, für die Toten, für die, die eigentlich nichts mehr wert sind. und er gibt ihnen einen neuen, einen unendlichen kostbaren Wert. Ihr Lieben, wissen wir, dass er der Herr ist? Haben wir das erfahren? Haben wir seine Gerechtigkeit und Heiligkeit erlebt? Haben wir sein Erbarmen und seine Vergebung und seine unendliche Liebe erfahren? Wisst ihr, Gnade und Gesetz gehören immer zusammen. Wo es kein Gesetz gibt, brauchst du niemanden zu begnadigen. Wofür denn? Aber wo es einen Gott gibt, der gerecht ist und heilig, da kann es auch einen Gott geben, der vergibt und die Schuld wegnimmt und alles neu schafft. Das Gesetz Gottes, seine unveränderlichen Maßstäbe für Gut und Böse, gehören ganz eng zusammen mit seiner Güte und seinem Erbarmen und seiner Freundlichkeit. Das ist die Kraft der Weissagung. In diesem Wort steckt die Kraft der Totenauferstehung. Gott so zu verkünden, wie er sich selbst darstellt. Ich möchte mit euch noch in eine Vision von Ellen White gehen, die uns noch ein bisschen mehr Licht schenkt und die ich für sehr wesentlich halte in unserer Zeit, weil sie uns einen groben Abriss gibt von den letzten Ereignissen. Und diese Vision heißt die Sichtung. Frühe Schriften, Seite 256. Ich habe die Formulierung teilweise ein bisschen abgeändert, hoffentlich verbessert. Sie sagt dort, ich sah einige, die in starkem Glauben und angstvollem Schreien mit Gott rangen. Ihre Angesichter waren bleich und trugen den Ausdruck tiefer Unruhe, die ihren innerlichen Kampf andeutete. Standhaftigkeit und großer Ernst lagen auf ihren Angesichtern. Große Schweißtropfen fielen von ihren Stirnen. Hin und wieder wurden ihre Angesichter durch den Beifall Gottes erleuchtet. Aber der frühere, ernste, feierliche und beunruhigte Ausdruck kehrte bald wieder zurück. Böse Engel drängten sich um sie und hüllten sie in Finsternis, um Jesus ihren Blicken zu entziehen, damit ihre Augen auf die sie umgebende Finsternis gerichtet und sie so dahin kommen würden, Gott Misstrauen entgegenzubringen und gegen ihn zu murren. Ihre einzige Sicherheit bestand darin, dass sie ihre Augen aufwärts gerichtet hielten. Engel Gottes wachten über sein Volk. Wenn sich die giftige Atmosphäre der bösen Engel um diese Beunruhigten lagerte, bewegten die himmlischen Engel ihre Flügel, um die dichte Finsternis zu vertreiben. Als die Betenden ihr ernstes Schreien fortsetzten, umgab sie zu Zeiten ein Lichtstrahl von Jesus, um ihre Herzen zu ermutigen und ihre Angesichter zu erhellen. Ich sah, dass einige sich nicht an diesem Ringen und Flehen beteiligten. Sie befanden sich nicht in solcher Seelenangst. Sie schienen gleichgültig und sorglos zu sein. Sie widerstanden nicht der Finsternis, die sie umgab. Und sie umschloss sie wie eine dicke Wolke. Die Engel Gottes verließen sie und gingen hin, den Betenden beizustehen. Ich sah, wie Engel Gottes zu all denen eilten, die mit ganzer Kraft gegen die bösen Engel ankämpften und versuchten, sich selbst zu helfen, indem sie Gott unablässig anriefen. Aber seine Engel verließen die Menschen, die nicht versuchten, sich selbst zu helfen, ich sah sie nicht mehr. Ich fragte nach der Bedeutung dieser Erschütterung, Shaking, im Deutschen Sichtung. Und mir wurde gezeigt, dass der Auslöser dafür die klare, durch den Rat des treuen Zeugen hervorgerufene Botschaft war. Der treue Zeuge ist die Botschaft an Laodicea. Dieser Rat wird bei denen, die dafür offen sind, nicht ohne Wirkung bleiben. Sie werden den Maßstab hochsetzen und die reine Wahrheit aussprechen. Einige werden solche deutlichen Aussagen nicht tolerieren und sich dagegen wehren. Und so wird es zu einer Erschütterung unter Gottes Volk kommen. Ihr Lieben, was wird die Gemeinde sichten? Es gibt verschiedene Gründe. Wir wissen, dass auch das Sonntagsgesetz eine wichtige Rolle spielen wird, die letzte Krise. Auch Irrlehren werden genannt als ein Punkt, der die Gemeinde sichtet. Aber ist uns bewusst, dass der einzige Grund, der hier Ellen White gezeigt worden ist von Gott in dieser Vision für die Sichtung, nicht Irrlehren und nicht das Sonntagsgesetz sind, sondern der einzige Grund ist die Botschaft an Laodicea. Wie könnten wir die zusammenfassen? Was ist der Inhalt dieser Botschaft? Was möchte Jesus uns als Gemeinde dort vermitteln, sagen oder auch geben? Ich würde es persönlich so zusammenfassen, es geht eigentlich um Gerechtigkeit aus Glauben. Das weiße Kleid, der Glaube, der sich in der Liebe zeigt, ja, und die Augensalbe, um zu erkennen, wo stehe ich überhaupt und was brauche ich eigentlich? Geistliches Unterscheidungsvermögen. Aber im Kern ist es die Botschaft der Gerechtigkeit Jesu, die er uns gerne zurechnen und verleihen möchte. Ist uns bewusst, Geschwister, dass die Botschaft der Gerechtigkeit aus Glauben die Gemeinde sichten wird? Wie geschieht das? Ich möchte das nochmal deutlich machen, weil es in diesem Absatz vielleicht nicht so ganz deutlich rauskommt. Ich lese nochmal den letzten Absatz. Mir wurde gezeigt, dass der Auslöser für die Sichtung die klare, durch den Rat des treuen Zeugen hervorgerufene Botschaft war. Ist es die Botschaft des treuen Zeugen, die die Gemeinde sichtet nach dieser Beschreibung? In gewisser Weise ja, aber sie sagt es nicht direkt, sondern die Botschaft, die die Sichtung bewirkt, ist eine Botschaft, die wird durch den Rat des treuen Zeugen hervorgerufen. Dieser Rat wird bei denen, die dafür offen sein, nicht ohne Wirkung bleiben. Sie werden den Maßstab hochsetzen und die reine Wahrheit aussprechen. Einige werden solche deutlichen Aussagen nicht tolerieren und sich dagegen wehren. So wird es zu einer Sichtung unter Gottes Volk kommen. Also was führt letztlich zur Sichtung? Ja, es ist die Botschaft an Laodicea. Es ist der Rat des treuen Zeugen. Aber in der Gemeinde letztlich sind es diejenigen, die diese Botschaft annehmen und die sie verkünden in der Gemeinde, die die gerade Wahrheit aussprechen, die dann auf Widerstand stoßen. Einige werden es nicht tolerieren, sie werden sich dagegen wehren. Und so kommt es zu einer Erschütterung der Gemeinde, zu einer Lagerbildung, zu einer Sichtung. Könnt ihr das sehen in dem Text? Sonst lest es zu Hause noch einmal. Sie werden den Maßstab wieder hochsetzen und die reine Wahrheit aussprechen. Ihr Lieben, was ist denn der Maßstab? Bestimmst du das? Bestimm ich das? Oder machen wir eine gemeinsame Abstimmung? Was ist denn der Maßstab, der anscheinend heruntergesetzt worden ist, sodass er wieder hochgesetzt werden muss, dort, wo er hingehört oder wo er eigentlich immer war? Ich muss das ein bisschen zusammenfassen. können jetzt die Vision nicht weiterlesen, aber ich lade euch sehr ein, tut es zu Hause. Lest die komplette Vision. Sie ist nicht nur im Zusammenhang der Gerechtigkeit aus Glauben wichtig, sondern auch für die ganzen Ereignisse, die noch vor uns liegen. Kleine und große Trübsalzeit, lauter Ruf und so weiter. Das, was ihr dann gezeigt wird, fasse ich jetzt mit eigenen Worten zusammen. Sie sieht, dass diese Gruppe, die gerungen hat im Gebet, den Sieg erringt. Es wird gesagt, was haben sie eigentlich errungen? In einem Absatz später heißt es, diese Gruppe hat den Sieg und das Heil, also es geht hier um Erlösung, um Rettung. Die Erlösung und den Sieg so hoch geschätzt, dass sie anhaltend darum flehten und Seelenangst erduldeten. Und deshalb gewannen sie den Sieg und wurden nicht in der Finsternis zurückgelassen. Und dann heißt es auch im Text, das rief in ihnen tiefe Dankbarkeit und heilige Freude hervor. Wunderbar. Ich möchte zu diesen Menschen gehören. Mögen wir alle dazu gehören, die den Sieg erringen. Tiefe Dankbarkeit, heilige Freude. Und was sieht sie dann? Diese Menschen, die noch so völlig am Boden vorher lagen und völlig verzweifelt waren, gerungen haben, könnt ihr euch das vorstellen? Schweißtropfen fallen von ihrer Stirn. Wann habt ihr das letzte Mal so gebetet, dass Schweißtropfen von eurer Stirn gefallen sind? Ich habe noch nie so gebetet. Vielleicht ihr auch nicht. Können wir uns ein Bild davon machen, was hier eigentlich vorgeht? Ich muss an Jakob denken. In völliger Verzweiflung. Er ringt mit diesem Engel die ganze Nacht, aber er weiß nicht, dass es sein Freund ist, sein Erlöser, sein Retter und Helfer. Er denkt, es ist mein Feind. Ich muss mich gegen ihn wehren. Er kommt mir zu nahe. Es geht mir ans Leder. Ich muss um mein Leben kämpfen. Und er ringt und ringt und ringt. Die ganze Nacht. Und am Ende eine Berührung und er merkt, ich konnte gar nicht gewinnen. Und in dem Moment wird ihm klar, ich habe gegen den Falschen gekämpft. Ich habe ihn für meinen Feind gehalten, aber er war doch mein Freund. Er kam zu meiner Rettung. Und dann sinkt er ihm dort zu Füßen. Völlig hilflos, völlig entkräftet, völlig am Ende. Er hat Jahrzehnte mit seinem schlechten Gewissen gekämpft. Und Ellen White beschreibt es so wunderbar an Patriarchen und Propheten. Und jetzt will er endlich die Gewissheit haben. Endlich, endgültig die Tiefe, die volle Gewissheit. Bin ich bei dir angenommen, Gott? Hast du meine Schuld vergeben? Und er klammert sich an seine Füße und sagt, ich lass dich nicht los. Ich brauche jetzt diesen Segen. Und in dem Moment kommt der Segen. Er hat so lange vergeblich gekämpft, in seiner eigenen Kraft. Aber in dem Moment, wo er zusammenbricht und aufgibt, wo er völlig kapituliert, wo er gefragt wird, wer bist du eigentlich, wie heißt du? Ich bin der Betrüger, Jakob. Ich bin diese Totengebeine. Mit mir ist nichts anzufangen. Bin fertig, aus. Ich habe jetzt nur noch eine Hoffnung und das bist du. Das ist dein Wort, das ist deine Weissagung. Und er bekommt den Segen. Wisst ihr, das ist eine Geschichte für uns. Es ist so verrückt manchmal. Dass wir Freund und Feind verwechseln. Und dass wir manchmal auch die Botschaften, die Gott uns sendet, für feindlich halten, obwohl sie freundlich sind. Obwohl sie uns eigentlich helfen wollen, obwohl sie uns eigentlich genau den Segen bringen wollen, nachdem wir schon so lange sehnen. Warum hat Jakob Freund und Feind verwechselt? Ganz einfach, es war Nacht. Er hat nichts gesehen. Wisst ihr, warum wir manchmal Freund und Feind verwechseln? Weil wir nicht sehen. Wir brauchen Augensalbe. Was ist der Sieg? Was ist der Maßstab? Ihr Lieben, ich bin eigentlich am Ende. Ich möchte schließen, meine Zeit ist am Ende. Ich möchte schließen mit ein paar Zitaten. Ihr Lieben, diese Totengebeine, ob es uns klar ist oder nicht, das sind wir. Wir stehen vor einer persönlichen Entscheidung. Der Spätregen, der uns zu einer mächtigen Armee machen wird, der fällt nicht auf Menschen aus Fleisch und Blut. Der fällt auf Totengebeine. Und wir gehören entweder zu der einen oder anderen Gruppe. Entweder wir sind sorglos oder wir wehren uns gegen die Botschaft, gegen die Maßstäbe, die Gott uns schickt. Oder wir gehören zu denen, die wie Jakob vor Gott kapitulieren, die zusammenbrechen vor seinen Füßen und sagen, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Die ringen, bis der Schweiß von der Stirn fällt. Ringen mit Gott. Wir gehören entweder zu den einen oder zu den anderen. Darf ich mal eine kritische Bemerkung machen? Erlaubt ihr mir das? Eine selbstkritische, denn ich schließe mich da voll ein. Es ist 5:12. Woher wissen wir das eigentlich? Na, wegen der Krise. Sieht man doch. Ja, ich stimme zu. Ich sehe das auch so. Aber ihr lieben Leute, das reicht nicht. Warum ist Jesus nicht schon lange wiedergekommen? Hat die Krise gefehlt? War Corona noch nicht erfunden? Oder gab es noch nicht genug reiche, wie nennt man die, Philanthropen, die dafür sorgen, dass das Endzeitszenario herbeigeführt wird? Nein. Ellen White schreibt 1868. Bitte geben mir noch vielleicht 5 Minuten, ja? 1868. Also da ist die große Enttäuschung 24 Jahre her, etwa ein Vierteljahrhundert. Und da sagt sie, die lange Nacht der Finsternis ist nicht einfach, doch der Morgen, das ist die Wiederkunft, wird aus Gnade aufgeschoben. Wie bitte? Ich denke, wir sehen uns alle die Wiederkunft herbei. Herr Jesus, komm, Maranatha, lieber heute als morgen, oder? Manchmal wissen wir nicht, was wir bitten. Der Morgen wird aus Gnade aufgeschoben. Weil so viele gar nicht bereit wären, sollte der Meister kommen. Der Grund für die lange Verzögerung ist, dass Gott nicht willens ist, sein Volk umkommen zu lassen. Puh. Aber das war ja 1868. Wie ist das heute? Geht's uns besser? Also, ja, stell dich mal die Frage. Denkt ihr, dass wir heute als Gemeinde besser dastehen als im Jahr 1868? Ist eine wichtige Frage. Denn wenn wir sagen müssen, nein, warum beten wir dann für die Wiederkunft? Warum meinen wir dann, es sei 5:12? Nur weil wir irgendwelche interessanten Personen auf interessante Ideen kommen in dieser Welt, die Macht haben, sie umzusetzen. Das reicht nicht. Das ist überhaupt nicht entscheidend dafür. Ihr Lieben, Gott wartet nicht auf irgendwelche Leute in der Welt. Er wartet nicht auf irgendwelche Enzykliken des Papstes. Er wartet auf sein Volk, auf mich, auf euch, auf uns. Was macht uns bereit? Was war das Problem damals? Nun, lassen wir doch den Geist der Weissagung selbst sprechen. Weissage dem Geist. Denn dieser Geist wird die Armee aufstellen. Nicht wahr? Und wenn wir diesen Geist durch uns sprechen lassen, wenn wir weissagen, dann werden auch wir Werkzeuge, um die letzte Armee Gottes zu rekrutieren. lassen wir den Geist der Weissagung einmal sprechen zum Abschluss. Und ich zitiere hier einige Zitate aus dem Kanal, Telegram-Kanal Adventesen. Und ich empfehle euch diesen Kanal, ihr Lieben. Jeden Tag bekommt ihr ein ausgewähltes Zitat aus dem Geist der Weissagung. Und diese Dinge sind so ausgewählt, dass sie euch erbauen und stärken in eurer Nachfolge, dass sie euch ermahnen und ermutigen, dass sie euch die Zeichen der Zeit nahebringen und dass sie eure persönliche Charaktervervollkommnung bewirken können. Denn das ist genau das, was wir brauchen. Brief 16, da schreibt Ellen White 1872 an ihren Sohn Edson und seine Frau Emma. Und sie gibt ihnen hier folgenden Rat. Achtet von ganzem Herzen darauf, in der Gnade zu wachsen. Bemüht euch, Gottes Willen für euch besser und klarer zu verstehen. Und tut alles, um das Ziel zu erreichen und den Siegespreis zu erlangen. Nur christliche Vollkommenheit wird das fleckenlose Charakterkleid gewinnen, das euch berechtigt, unter der blutgewaschenen Menge vor Gottes Thron zu stehen, mit dem Palmzweig ewigen Sieges und endlosen Triumphes in der Hand. Sie werden den Maßstab hochsetzen, haben wir gelesen. Aber das ist ja nicht ihr eigener Maßstab. Das ist das, was der Geist sagt. Das ist die Weissagung. Nur christliche Vollkommenheit wird das fleckenlose Charakterkleid gewinnen, das euch berechtigt, unter der blutgewaschenen Menge vor Gottes Thron zu stehen. Wisst ihr, ich habe so viele Diskussionen über das Thema Vollkommenheit geführt. Es ist ein zutiefst biblisches und Geist der Weissagung Thema. Wer das nicht weiß, der hat das einfach nicht gelesen. Das sage ich aber nicht als Vorwurf. Ich sage das mit Liebe. Und Wertschätzung. Es ist keine Floskel. Es ist nur einfach eine Tatsache. Der Geist der Weissagung und die Bibel, wenn wir sie richtig lesen, ist voll davon. Das ist der Maßstab. Den haben wir nicht gesetzt. Den dürfen wir auch nicht höher oder runterschieben. Wir sind nur kleine Menschen. Wir sind nur Staub. Wir sind Totengebeine. Was ist unsere Aufgabe? Hört, ihr Totengebeine, das Wort des Herrn. Hört die Weissagung. Wir müssen unsere Ohren, unser Herz aufschließen. Und Gott tut das Wunder. Aber bitte vergreifen wir uns nicht am Heiligen. Denn dieser Maßstab ist heilig, ist ewig, ist vollkommen. Er war immer so und er wird immer so sein. Wir brauchen einfach Vertrauen. So viele Menschen sagen mir, das kann nicht sein. Wir Menschen sind viel zu schwach dafür. Wisst ihr was? Wir sind nicht zu schwach. Schwache Menschen waren noch nie ein Problem für Gott. Die Schwächsten hat er sich ausgesucht, um zu zeigen, dass er das nicht braucht. Er braucht keine starken Menschen. Er braucht nicht mal lebendige Menschen. Er braucht nur Totengebeine. Wir sind nicht zu schwach. Wir sind zu stark. Wir sind immer noch zu stark. Wir schauen auf uns selbst. Wir glauben, wir könnten selbst etwas hervorbringen. Wir schauen auf unsere Gaben und Talente und meinen, das würde uns irgendwie herausheben. Statt dass wir auf Gott schauen, dass wir unsere Nichtigkeit erkennen. Und deswegen, ihr Lieben, der Spätregen wird nur auf Totengebeine fallen. Wenn du und ich erkennen, dass wir nichts sind, überhaupt gar nichts, Staub und Asche, ein Hauch, der eine Weile sichtbar ist und dann vergeht. Wenn wir so vor Gott niederfallen und seine Füße umfassen, die Füße des Erlösers, und sagen, ich lasse dich nicht los, außer du segnest mich. Dann wird das Wort sich erfüllen, an dir und an mir. Das hat nichts zu tun mit menschlicher Stärke oder Schwäche. Das hat was zu tun mit zu kapitulieren vor dem Wort Gottes, vor seiner Heiligkeit. Und gleichzeitig zu wissen, er ist voller Erbarmen. Und alles, was er tut, alles, was er sagt, das wird er auch erfüllen. Jesus, der sich selbst entäußerte, um die verlorenen Menschen zu retten, erhielt den Heiligen Geist ohne Maß. So wird auch jeder Nachfolger Christi den Geist erhalten, wenn, ihr Lieben, brauchen wir den Heiligen Geist ohne Maß? Ohne Maß, einen Geist, dem alles möglich ist, der Tote zum Leben bringt? Oh ja, wir brauchen ihn verzweifelt. Wie können wir ihn erhalten? So wird auch jeder Nachfolger den Geist erhalten, ohne Maß. Wenn ihm das ganze Herz als Wohnung übergeben wird. Und das ist unser Problem. Wir wollen nicht sterben. Wir wollen am Leben bleiben. Aber es geht nicht anders. Du musst ein totes Gebein werden. Du musst erkennen, dass du es bist, dass du es immer warst. Sonst kann der Geist nicht in der Fülle kommen. Sonst kann diese Weissagung nicht in deinem Leben wahr werden. Hört ihr toten Gebeine das Wort des Herrn. Manuskript 20, 1868, ist dasselbe Jahr, wo sie gesagt hat, es ist eine Gnade, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Jeder lebendige Christ wird täglich Fortschritte im Glaubensleben machen. Auf dem Weg zur Vollkommenheit erlebt er jeden Tag eine Bekehrung zu Gott. Und diese Bekehrung ist erst dann abgeschlossen, wenn die christliche Charaktervollkommenheit erreicht ist. Die volle Vorbereitung auf das letzte i-Tüpfelchen der Unsterblichkeit. Also wer wird einmal das Himmelreich sehen? Jeder, der sich bekehrt hat. Aber die Bekehrung ist etwas, was das ganze Leben lang geschieht. Und sie ist erst abgeschlossen, wenn wir den Maßstab erreicht haben, den Gott selbst gesetzt hat. Darf er den setzen? Ja, er darf das, weil er weiß, welche Macht er besitzt. Er darf sagen, ihr aber sollt vollkommen sein wie euer Vater im Himmel, weil er weiß, dass er das tun kann. Und Ellen White sagt im Leben Jesu, direkt hinter diesem Satz, den er ja in der Bergpredigt bringt, dieses Gebot ist eine Verheißung. Ihr Lieben, wenn wir das zusammenbringen, wenn wir nie vergessen, dass das Gebot ist, das ist der Maßstab. Aber wir sind ja nur Totengebeine. Ja, weiß Gott das denn nicht? Er weiß es viel, viel besser als wir. Dann geh vom Gebot zur Verheißung. Sag, lieber Gott, ich möchte es, aber ich kann es nicht. Aber du hast es versprochen. Und in diesem Gebot, denn es ist dein Wort, steckt eine Allmacht drin, die alles bewirken kann, was du versprochen hast. Und darauf berufe ich mich jetzt. Und wenn es dein Gebot ist, dass ich vollkommen bin, dann nehme ich die Verheißung in Anspruch. Ich verlasse mich auf dein Wort. Ich verlasse mich auf die Kraft, die in deinem Wort liegt. Was passiert, wenn wir uns auf Gottes Verheißung berufen im Glauben? Im Bewusstsein unserer völligen Unfähigkeit. Was tut Gott dann? Er erfüllt die Verheißung. Also ist das unsere Sache? Nein, es ist Gottes Sache. Sicherlich, wir sind seine Mitarbeiter. Aber grundsätzlich, das kommt von Gott. Das Gebot genauso wie die Verheißung. Seine Heiligkeit genauso wie seine Gnade. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Ihr sollt meine Heiligkeit verstehen. Diesen vollkommenen, ewigen Maßstab, an dem darf nicht gerüttelt werden. Ihr sollt aber auch mein Erbarmen verstehen. Meine Erlösung, ich liebe euch doch, ich habe alles für euch gegeben. Glaubt ihr, dass ich auf halber Strecke aufgeben werde? Niemals. Niemals. Wir freuen uns in einigen Tagen, und das ist mein Schlusswort, auf die Omega-Evangelisation. Was heißt eigentlich Omega? Ja, es ist der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Und der Untertitel sagt es ja, der letzte Konflikt. Omega steht für das Letzte. Omega ist ein biblischer Begriff. Und ich freue mich über diesen Titel, Omega. Denn Jesus sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Die Bibel sagt, er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Omega steht für die Vollendung. Das, was Gott beginnt, führt er auch zum Ende, bringt er zum Ziel. Mit dir und mir hat er auch ein Ziel. Und das wird er auch vollenden, wenn wir im Glauben an ihm festhalten. In Hesekiel 9 finden wir die Versiegelung. Und die Menschen, die versiegelt werden, die halten ein Zeichen auf die Stirn. Kommt uns bekannt vor aus der Offenbarung. Aber da steht im Hebräischen nicht Zeichen, da steht Tau oder Tav. 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 Das ist der letzte hebräische Buchstabe, der letzte Buchstabe im hebräischen Alphabet. Was bedeutet der letzte Buchstabe? Ist das gleiche wie Omega, steht für Vollendung. Ihr Lieben, weissagen wir? Hören wir das Wort der Weissagung? Ihr Totengebeine, hört das Wort der Weissagung. Ihr Lieben, das Werk auf dieser Welt kann nicht abgeschlossen werden, ohne eine Gemeinde, die ihren Zustand erkennt und sich in völliger Abhängigkeit zu den Füßen Jesu wirft. Dann und nur dann wird der Spätregen fallen. Er wird fallen. Und das wird das Werk zum Abschluss bringen. Nicht George Soros, auch nicht Klaus Schwab, nicht Papst Franziskus und auch nicht Joe Biden. Sie sind, naja, ich sage nichts, aber entscheidend ist die Gemeinde Gottes. Und entscheidend ist, dass wir das verstehen. Ihr Lieben, wir haben einen großen Gott. Möge er uns zu dieser Erkenntnis führen. Möge er unser Leben so führen. Mögen wir aus eigener Erfahrung sagen können, jetzt weiß ich, dass er der Herr ist. Ich habe seine Gerechtigkeit erfahren und gesehen und meine Nichtigkeit. Und ich habe seine Güte und seine Vergebung und sein Erbarmen erfahren. Ich kann aus eigener Erfahrung erzeugen, er ist der Herr. Und wenn wir das erlebt haben, dann sind wir bereit, hinauszugehen in die ganze Welt und ihn, den Herrn, den kommenden Herrn, zu verkündigen. Der Herr sei uns gnädig. Amen.